Heute wollen wir noch ein Thema betrachten, das für jeden vom Christen, der seinen Glauben ernst nimmt, eigentlich von einer Bedeutung ist. Wir werden heute über die Welt von Emotionen, von unseren Empfindungen und Besorgnissen, über unsere Gefühle reden. Habt ihr schon gemerkt, wie oft deine Gefühle auf dein Leben einen Einfluss nehmen? Dass sehr oft du nicht nach deinem Verstand, nicht nach deinem Wollen handelst, sondern als ob jemand anderen dir die Steuer übernimmt und dann sagst du etwas oder sagst etwas nicht. Oder du reagierst ein bisschen anders und dann du freust dich nicht über das, was geschehen war. Du findest ein bisschen schade, dass du zu viel geschwiegen oder zu viel gesagt hast. Als ob jemand anderen in uns manchmal einfach uns ausschaltet und für uns reagiert, für uns mit Menschen spricht. Habt ihr das schon gemerkt, wie das in unserem Leben passieren kann? Dass einfach, als ob wir nicht mehr sagen und jemand anderen uns das macht. Ein Mann, ein Soldat hat eine große Auszeichnung für einen Krieg oder dass er im Krieg in Vietnam war, bekommen und dann hat ein Buch geschrieben. Er schreibt, waren nur ganz frische Soldaten, wir waren Jungs, also 18, 19, nur wenige von uns waren über 20 und uns wurde ein Platz gegeben. Wir mussten es da uns also festmachen, eine Festung machen, graben und wir haben zitternd alles vorbereitet. Wir haben alle beobachtet, wie die Sonne untergeht und jeder hatte Angst. Noch keiner von uns hat je oder war je in einem Krieg. Nicht mal unser Offizier. Und wir haben gewusst, also uns wurde gesagt, die Nacht werden die wird jemand versuchen, uns anzugreifen. Als die Sonne weg war und es ziemlich dunkel war, hat jemand einen Schuss gehört. Und dann ein anderer. Und noch. Und dann hat es angefangen. Granaten sind geflogen und alles in diesem Moment war so hell und war so zerbombt. Erst morgen haben die gedacht, okay, wir wollen sehen, wie viele wir erwischt haben. Wie viele sind denn dann durch unsere Verteidigung gestorben? Und als sie auf den Feld geschaut haben, da war gar nichts los. Nur einfach Löcher aus den Bomben und Granaten, was die geworfen haben. Sie haben eigentlich mit einfach Schatten gekämpft, mit eigenen Ängsten, mit dem, was sie sich vorgestellt haben, nur mit dem Gefühl, dass jemand kommt. Hattest du schon mal so einen Kampf, dass du mit jemandem kämpfst, der eigentlich nichts dir antun wollte oder eigentlich dir helfen wollte und du bist schon im Angreifen bereit? Du versuchst dich zu verteidigen und natürlich das Beste ist natürlich sofort anzugreifen. Auch wenn das die Eltern, die Ältesten oder einfach deine oder meine Freunde sind. Was passiert es mit in uns, dass ab und zu unsere Emotionen so kochen, dass wir einfach nicht mehr darauf gefasst sind, was wir machen? Dass wir einfach uns so schlecht fühlen über unsere Worte, die wir gesagt haben? Passiert das auch bei dir, dass deine Gefühle einfach dein Leben regieren? Oder lebst du immer nach deinen Gefühlen, nach deinen Emotionen, nach Intuition, dass du vielleicht irgendwie empfindest? Oder hast du andere Standarten für dein Leben? Heutzutage sind wir sehr emotional geworden. Ich rede nicht nur von den Frauen. Männer sind heutzutage noch mehr von Emotionen gesteuert als sogar die Frauen. Wir bringen das nicht nur für unser Leben. Oh, wo willst du studieren? Ja, an der Schule, ich habe mich sehr gut gefühlt. Oder was möchtest du werden? Oh, ich fühle, dass ich einen guten das oder anderes werden kann. Wir bringen das sogar in unserem Glauben hinein. Und wir erlauben Gefühlen auch da eine wichtige Rolle, vielleicht entscheidende Rolle manchmal spielen. Und ich glaube, das ist sehr oft so falsch. Ich habe es sehr oft entdeckt, wenn zwei Menschen treffen, die gucken einander, vergucken, weil die so lange aufeinander gucken. Da fängt es an, was zu im Herzen zu sich zu bewegen und dann der Junge entscheidet sich. Ja, ich fühle mich so wohl mit dir. Ich fühle, dass ich dich liebe und ich denke, naja, es wäre schön, dass wir ein Leben zusammen verbringen. Ich habe auch andere Worte gehört. Wenn solche Menschen nach einer Zeit zusammen sein, einfach gesagt habe, weißt du was, ich fühle die Liebe nicht mehr. Und weißt du, ich empfinde es nicht. Ein Mädchen, die unsere Gemeinde besucht, die ist schon 37 und es war einmal, dass eine ihr gesagt hat, weißt du was, ich liebe dich nicht mehr. Ich fühle das einfach nicht mehr. Die Schmetterlinge sind weg und alles andere ist abgestorben und es tut mir leid. Naja, was soll's? Das passiert auch in einem christlichen Gottesdienst. Oh, wie viele Menschen kommen zu einem Gottesdienst und sagen, oh, weißt du was, ich war da bei den Lutheranern. Oh, ich habe nichts gefühlt. Musik war so leise, das Gesang war so irgendwie, naja, hat sich bessere gewünscht. Aber da in anderer Gemeinde, oh, da hat sich alles bewegt in mir. Musik war laut und so, da konnte ich nicht stehen. Ich musste fast springen vor Freude. Ich habe Gott gefühlt. Ich habe wirklich da entdeckt, wie wunderbar er ist. Ich habe auch Menschen gehört, und das passiert immer öfter in der Seelsorge, dass jemand sagt, ich fühle Gott nicht mehr. Es war ein Moment in meinem Leben, ich habe ihn so gefühlt, oh, der hat zu mir gesprochen, aber irgendwie heute fühle ich ihn nicht mehr. Als ob er mich verlassen hat. Als ob er über mich vergessen hat. Oder ich fühle, dass mein Schuld so hoch, so groß, so schwer. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr beten. Ich habe Angst, zu Gott zu kommen. Ich habe Angst, er kann das, er wird das einfach nicht mehr vergeben können. Ich empfinde einfach zu viel. Und dann, unsere Emotionen steigen immer höher und wir kochen. Und wir können nicht mehr reagieren, wir können nicht mehr darauf so fixiert sein, das zu machen, was wir wollen. Unsere Gefühle spielen mit uns manchmal so ein Spiel. Ich habe das bei der Jugendfreizeiten ziemlich oft gesehen. Wenn ich eingeladen bin und man merkt, du fährst mit dem Auto, dein Auto ist voll mit den jungen Menschen. Naja, in der Ukraine ist das ziemlich heiß. Also manchmal ist das 40 Grad und wenn du im Auto kein Klima hast, das ist so ein bisschen unangenehm. Man fühlt sich schon ein bisschen nach ein paar Stunden zu viel fahren, irgendwie schon geschwitzt und müde. Man kommt aus dem Auto, frische Luft, aber dann einem gefällt nicht, wo er jetzt untergebracht ist. Bett ist irgendwie zu schlecht oder zu nicht so weich wie zu Hause. Bettwäsche irgendwie, naja, ist nicht so schön, wie es sein könnte. Das Essen schmeckt nicht so wie zu Hause. Und das Wasser, irgendwie, alles ist ein bisschen nicht so gut und nicht das, was ich erwartet habe. Und naja, ein paar Freunde, die ich so gern hätte, verbringen so wenig Zeit mit mir. Sehr oft nach dem Camp oder nach der Freizeit, wenn du mit den gleichen Menschen sprichst, die so in der Freizeit so ein bisschen betrübt waren und sagen die ganze Zeit, oh, alles ist schlecht, dann reden die, oh, das war die beste Freizeit. Das war so schön. Wasser war so sauber, wir konnten so viel schwimmen. Oh, und die Themen waren so gut. Und ich denke, was ist los? Die ganze Freizeit konnte ich dich nicht angucken. Mir war fast schlecht von deinem Gesicht. Und dann jetzt irgendwie nach ein paar Wochen, deine Gefühle sagen komplett was anderes. Was passiert denn mit uns Menschen, dass wir einfach nicht konstant bleiben können? Dass wir heute im Winter wollen was Wärmes, im Sommer wollen wir was Kaltes. Und naja, auch wenn wir bekommen das, was wir wollen, wir sind nicht zufrieden, wir wollen was anderes. Und wir eben als Christen manchmal erlauben uns wirklich nach unseren Gefühlen zu leben. Es sieht so aus, dass unsere Gefühle haben manchmal ein unabhängiges Leben von uns. Und naja, die besprechen auch mit uns nicht immer, wie die auf was reagieren werden. Und dann sehr oft, die kommen aus unserer Kontrolle. Und anstatt dass wir unsere Gefühle kontrollieren, die kontrollieren uns. Oder die machen mit uns das, was wir nicht wollen. Die greifen auf unser Verstand oder schalten ihn aus, sehr oft. Die machen so, dass unser Wille nicht mehr so stark oder nicht mehr so arbeitet, wie es eigentlich sollte. Und die haben einen Einfluss auf unser Benehmen, auf das, was wir sagen. Es ist, als ob wir manchmal so einfach leer sind und manchmal so gefüllt sind. Wir sind manchmal so erfüllt mit negativen Emotionen, dass wir einfach, dass in uns alles wie von etwas Heißem, so in der Lava, irgendwie jetzt zum Explosion kommt. Und wie können wir in so einer Welt mit solchen Gefühlen, die wir empfinden, einfach zurechtkommen? Wenn es manchmal so aussieht, dass unsere Gefühle so wie ein Netz, so wie eine Falle bei uns in unserem Leben sind. Sein Name war Elia. Er war einer von den Prominenten in Israel. Und wenn man ihn angucken würde, der war so stark in seinem Glauben. Der war so überzeugt. Kein Schatten von irgendeinem Zweifel. Der stand da vor Israel und bei denen war das in dieser Zeit sehr modern, irgendwelche alten Dummheiten, alte Religionen wieder auszugraben und zu den alten, irgendwelchen östlichen Religionen sich zu beheben. Also so wie jetzt bei uns auch. Irgendetwas Neues, ganz Altes. Und in der Zeit, wo so viele Menschen Gott vergessen haben, in der Zeit, wo so viele Juden haben angefangen, einem anderen anzubeten, er stand da und er hat Stimme Gottes gehört. Er hat trotz aller Volk einfach immer von Gott gesprochen. Er hat einfach gegen die Strömung gegangen, ist gegen die Strömung gegangen, trotz dass alle Menschen irgendwie dem Baal oder dem Götzen gedient haben. Und da hat er vorgeschlagen, 450 gegen 1 soll so ein Spiel stattfinden. 450 Propheten und ein Elia. Und sie sollten sich in einem Ort finden und die Menschen müssen beobachten und dann zu einem Schlussfolgerung kommen. Da an einer Seite des Feldes standen die 450 so gut gekleidet. Die hatten einen wunderbaren, mächtigen, prächtigen Altar gebaut. Die haben einen Tanz gemacht. Die haben Namen ihren Gottes gerufen und die Menge hat gejubelt. Oh, wie schön das aussah. Aber nach den mehreren Stunden, nachdem die schon müde waren von dem Geschreien, Gebeten, nachdem die schon geschwitzt und einfach enttäuscht waren, weil da eigentlich nichts passiert ist, weil die Menge hat eigentlich in diesem Moment auf die andere Seite geguckt. Da stand nur einer. Nicht mal ein Muskel auf seinem Gesicht hat sich bewegt, als er alle diese Männer angeschaut hat. Er hat Menschen beobachtet, er hat die Propheten beobachtet, er hat nur 12 unbearbeitete Steine gefunden, hat aus denen irgendwie so ein Altar gebaut. Er hat Holz gefunden, das eigentlich nicht so trocken war. Er hat noch ein Opfer draufgelegt, mit Wasser das alles begossen. Ihr kennt die Geschichte. Da stand er, er betet. Ich habe es gezählt, auf Russisch sind dann 48 Worte. Also wenn man so das liest, das braucht man nicht mal eine Minute. Er betet zu Gott, so überzeugt, dass das, was er sagt und das, was er will, ein Erfolg haben wird. So überzeugt, dass das Menschen zum Glauben bringen wird. So überzeugt, dass Gott antworten wird. Also nicht mal ein Schatten von einem Zweifel. Und dann, erst er fertig war, hat Gott Feuer geschickt. Und habt ihr gemerkt, alle Menschen wie eins sind auf die Knien gefallen, auf die Gesichter, steht bei uns in der Bibel, und haben alle gesagt, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Keiner hat mehr in diesem Moment über Baal mehr nachgedacht. Seine Überzeugung, sein Feststehen im Glauben hat sie einfach überzeugt. Und da sehen wir, er hat einen Sieg. In diesem Spiel, in diesem ersten Halbrunde, Halbzeit, hat er 0 gegen 450. So ein Sieg, so ein erfüllt mit Emotionen. Also, wir wissen, was er dann später gemacht hat. Er tötet alle diese Propheten, er versucht, sein Volk reinzumachen, dass die nicht nochmal zu den alten Götzereien zurückkommen. Und er steht da. Das ist 1. Könige, Kapitel 18. Und dann nur Ein paar wenige Verse später, da passiert etwas, was wir einfach wundern, wie zu dem Mann, der damals so feststehen konnte, etwas anderes widerfahren ist. Kann jemand vielleicht aus dem ersten Königebuch, Kapitel 19, die ersten 5 Verse vorlesen? Dankeschön. Kaum vorzustellen, kaum zu glauben, dass es der gleiche Mann ist. Der stand so fest gegen Hunderte von Propheten, gegen Hunderte und vielleicht Tausend von Zuschauern. Und jetzt eine Frau macht einen Befehl, verspricht ihn zu töten und schaut seine Reaktion. Ich kenne einen Freund, der ist jetzt ein Ältester in einer Gemeinde. Sein Name ist Dmitri. Er sagte, er hat versucht, sich in so einer Welt von Business, hat irgendwie Geld ausgeliehen, hat probiert, Geld richtig zu investieren. Das hat lange Zeit richtig gut funktioniert. Aber er hat dann nochmal gewagt und nochmal und hat falsch Geld investiert, hat viel gekauft, Preis ist niedrig geworden und die großen Männer gekommen und haben gesagt, ja, wo ist unser Geld? Und er hat versucht, mit allen Mitteln irgendwie Geld zu bekommen, aber das war zu viel und er konnte nichts mehr zurückzahlen. Und dann sagte, ich wurde bestellt. Ihm wurde einfach mal angerufen und er wurde gesagt, Dmitri, wenn an dem Tag das Geld nicht da ist, mache bitte sich bereit. Du wirst deinen Schöpfer sehen. Und er sagte, beschreibt einmal in seinem Zeugnis, ich war in meinem Haus, Haus war ganz leer. Jedes Geräusch. Oh, ich habe schon irgendwie gesehen, dass die Männer kommen. Ich habe schon nachgehört, wie die die Pistolen aus den Taschen rausholen. Ich habe nur das Auto vorbeigefahren ist am Fenster und ich habe schon gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen. Die ganze Zeit, jedes kleines Geräusch, jeder irgendwie vorbeigehende Mensch oder irgendein Gespräch, sagte, ich sah da, ich könnte nicht essen. Ich könnte mich nicht beruhigen. Ich wusste, also ich muss heute, noch heute sterben. Und das alles hat ihn noch weit in so einem tiefen Schock gebracht. Auch als seine Frau ins Zimmer gekommen ist, er konnte das nicht wahrnehmen. Er saß da und er dachte, der ist tot. Zwar war er noch am Leben und ist immer noch. Aber in diesem Moment, seine Emotionen haben so einen Streich mit ihm gespielt. Er war wie eine lebendige Leiche. Zwar war er am Leben, doch er hat schon alles nachgedacht, wie das eigentlich sein wird, nachdem er stirbt. So was Ähnliches hat Elia auch in diesem Moment erlebt. Er war ein starker Mann. Und doch, als er gehört hat, dass jetzt er bestellt wurde, dass er jetzt sterben sollte, gar keine Logik. Nicht mal gestrigen Sieg, dass er gehört hat, dass er entdeckt hat, wie viel Gott mit ihm war. Nichts aus dem alten Tag, aus dem gestrigen Tag hat ihn dazu überzeugt, einfach weiter fest im Glauben zu bleiben. Einfach weiter zu vertrauen, dass Gott mit ihm sein wird. Tiefer und tiefer ist er in seinen Gefühlen hinuntergestiegen. Er hat schon sich vorgestellt, wie die Männer mit den Schwertern kommen. Er hat schon die Vögel gesehen, die über seinen Leichen fliegen. Er hat schon irgendwie gesehen, wie die Menschen sich freuen, wenn er da gefallen ist. Er saß da, hat sich versteckt, wollte keinen sehen und war so einsam. Er war zwar am Leben, aber er hat sich schon fast beerdigt. Er wünschte sich sogar, dass er beerdigt wird. Wenn in diesem Moment jemand, der so Arzt ist, ihn besuchen würde, wenn er da seinen irgendwie Blutdruck messen würde, mit dem Hammerchen auf sein Knie erschlagen wird, dann wird er sofort merken, er war in einem Schock, ganz tief in einem Schock. Er wollte allein sein. Er wollte keinen Mensch sehen, nicht mal die, die mit ihm vielleicht oder für ihn da waren. Er war so müde und er wollte nichts essen. Er wollte einfach schlafen, er wollte einfach weg von allen Menschen sein. Er war so von seinen Gedanken so besessen und er hat sogar sich selbst seinen Tod gewünscht. Er war so tief, dass er nicht mehr eigentlich wahrgenommen hat, in was für eine Welt er war. Er war einfach versunken in seinen Gedanken, in seinen Emotionen. Wir nennen sowas Depression. Wir nennen sowas so einen tiefen Zustand Depression. Natürlich, manche können sagen, ach, nee, nee, das kann nicht wahr sein. Gläubige Menschen, die wirklich Heiligen Geist in sich haben, können sowas gar nicht erleiden. Die sind immer froh, ein wahrer Christ, der wirklich fest im Glauben ist, durch den Gott wirkt, wird nie sowas leiden. Das einfach widerspricht einander. Wie kann jemand, der Gott kennt, der gläubig ist, durch eine Depression leiden? Aber wir lesen das. Uns ist das geschrieben. Hast du schon mal sowas auch im Leben gehört, dass vielleicht jemand sagt, naja, wenn jemand depressiv ist, das heißt, er hat eine Sünde. Wenn jemand unter Depression leidet, dann versteckt er eine Sünde oder ist irgendetwas, dann hat er sein Herz den Teufel aufgeschlagen und ja, der ist nicht mehr mit Jesus. Denn die, die mit Jesus sind, erleben sowas gar nicht. Es klingt logisch. Es klingt irgendwie richtig. Aber das ist fern von der Wahrheit. Es ist fern von unserer Schrift. Habt ihr Psalmen gelesen? 150. Ich merke, wie oft wir Fehler machen, wenn wir einen einzelnen Psalm aus dem Buch herausreißen und versuchen, irgendwie zu sagen, wie ein Christ sich da irgendwie fühlen sollte. Das ist ein Korpus, das ist ein ganzer Buch, ist zusammen, da sind die verschiedenen Ereignisse, verschiedenen Tagen aus dem Leben von einem Christ. Und wenn man genau liest, mehr als ein Drittel, mehr als 50 Psalmen sind in einer Tiefe geschrieben. Da lesen wir über Wut von dem, der die Psalmen schreibt. Wieso geht es den Gottlosen so gut und wir Christen oder wir im Glauben leiden? Da sind manche Psalmen in so einem Depressionszustand geschrieben. Da kann man lesen und in einem Psalm steht es geschrieben, mein Weinen war wie ein Brot für mich. Ich weiß nicht, wie das genau auf Deutsch, aber dass ich so oft jeden Tag geweint habe, Tag und Nacht. Und jeden Tag wurde mir gesagt, wo ist dein Gott? Wo ist deine Unterstützung? Dann, wir merken, dass nicht nur im Alten Testament, auch Jesus, wenn wir Matthäus Evangelium 26 lesen, als er da in Gethsemane steht, dann lesen wir, dass da geschrieben ist, Seele ist betrübt bis an den Tod. Da Jesus ganz alleine sich gefühlt hat, wo die Jünger ihn, naja, zwar physisch da waren, aber ihn verlassen, im Stich gelassen haben, sagte, ich bin so betrübt bis zu dem Tod. Ich weiß nicht, ob jemandem von euch Namen Samuel Bengel bekannt ist. Vielleicht kennt ihr Heilsarmee, heißt die auf Deutsch, ja? Oder Rettungsarmee, Heilsarmee. Der war einer von den Prediger und er war ein Mitglied dieser Organisation. Er hat wunderschöne Bücher geschrieben über die Heiligung. Er hat Menschen geholfen, einfach fest im Glauben zu sein. Seine Bücher sind auf hunderte verschiedenen Sprachen übersetzt. Und das schreibt er in einem von seinen Briefen zu einem Freund. Meine Nerven sind so kaputt. Ich bin so müde. Ich habe keine Kraft. Ich bin wieder so betrübt. So eine tiefe Depression. Zwar, Depression ist ein Geist, den ich sehr oft kenne. Aber so tief bin ich noch nie gesunken. Dann später, in ein paar Jahren, schreibt er, ich habe sogar ein Gefühl, manchmal, dass Gott gar nichts mehr existiert, dass ich ganz alleine bin. Manchmal dachte ich, dass ich einfach mir wünsche zu sterben. Und das weiß ich nicht mal, ob das das Gute oder das Schlechte für mich wäre. Mein Leben hat keinen Sinn. Mein Leben hat keine Freude. Mein Leben, och, was ist denn mein Leben? Vielleicht kennt ihr einen anderen Prediger, Billy Graham. Habt ihr diesen Namen gehört? Einer von den wichtigsten, bedeutendsten Prediger, Evangelisten der 19. Jahrhundert, der mehrere Präsidenten per Namen angesprochen hat, der mehrere tausende Male gepredigt hat und durch wen so viele Menschen zu Jesus gekommen sind. Er schreibt auch in einem von seinen Büchern, in meinem Haus, da wir ein Zuflucht mit meiner Frau so gern nennen, steht ein Baum, eine Eiche. Wir werden irgendwann mal eines Tages da beerdigt. Das ist schon vorbereitet. Da ist ein schöner Ortchen für uns, auf Jesus zu warten. Aber wie oft bin ich zu diesem Ort schon mal spazieren gegangen? Wie oft wollte ich mich da zu verstecken? Wie oft wollte ich schon einen Schaufel nehmen und mich da schon vergraben, verstecken, dass keiner mich findet, dass ich einfach da bleibe, dass keiner mich wieder anspricht, dass ich da allein bin. Die Männer sind in manchen Bereichen oder in theologischen Bereichen von einer Bedeutung, aber die erzählen von einer tiefen Depression. Depression ist eine alte Bekanntin, schreibt einer von ihnen. Ich glaube, wenn wir Christen es ernst mit unserem Glauben haben, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn wir manchmal es einfach in uns entdecken, wie jedes Glied unser Körper einfach dagegen geht, wie manchmal wir das, was wir wollen oder das, was Gott sagt, so gern zwar getan hätten, aber tun nicht, dann passiert das auch manchmal uns, dass wir fallen, so wie Elia. Trotz, dass wir entdeckt haben, trotz, dass wir gesehen haben, wie wunderbar der Herr ist, trotz, dass wir gehört haben, dass er uns vergeben hat, trotz, dass wir auch jetzt bald im Oster, Karfreitag, nochmal uns wahrnehmen, dass er so liebevoll ist. Doch kommen solche Momente, wo wir uns auch vielleicht tot wünschen, wenn etwas nicht nach unserem Plan geht, wenn wir vorm Sterben stehen, wenn wir einfach Schwierigkeiten in unseren Familien, Gemeinden oder Freundeskreisen entdecken, wo etwas nicht nach unserem Plan ist, wo wir einfach entdecken, dass nach ein paar Jahren wir immer noch mit den alten Adam oder mit den Sünden kämpfen. Und dann manchmal passiert das, dass wir in diese Falle von unseren Gefühlen reinfallen. Wir kommen rein, wir versetzen, wir bleiben da so weit und je mehr wir uns da befinden, wie Fische im Netz, desto mehr sind wir gebunden und können gar nichts machen. Wir fallen immer tiefer und tiefer. Ich habe es öfter gesehen an anderen, ich habe das auch selbst entdeckt. Ja, ich habe gemerkt, wenn die Menschen fangen an, von allen sich abzuschossen, sie wollen ein bisschen mehr allein sitzen, allein sein, vielleicht nicht mal zu Gottesdienst oder zur Jugendstunde kommen und dann die gehen immer tiefer und tiefer. Diese Gefühle kommen über unseren Verstand, kommen über unseren Willen, über unseren Glauben, über unsere Überzeugung. Und der gleiche Mann wie Elia, nachdem er einen Sieg bekommen hat, steht er da voll verzweifelt, wünscht sich einen Tod und weiß nicht, wie er weitergehen soll. Er ist in so einem Zustand, er kann nicht mal einen Finger bewegen, er kann nicht mehr stehen. Das ist nur ein paar Emotionen, von denen wir gesprochen haben. Es sind viele andere, zum Beispiel Zorn. Kennst du sowas? Ist so ein Gefühl, hat ein Zuhause bei dir in deinem Herzen. Ich habe gemerkt, wie auch im christlichen Kirchen oder Veranstaltungen kommen manche Menschen und dann hat jemand entdeckt, dass Christ etwas gesagt hat oder irgendwie, naja, mich vergessen hat oder nicht richtig reagiert hat, besonders wenn das die Ältesten oder Brüder, dann fühlt man so einen Zorn innen drin. Das passiert langsam, aber das übernimmt mehr und mehr jede Zelle unseres Verstandes. Wir denken mehr und mehr, oh, wie konnte er nur so tun? Wie könnte sie nur das sagen? Oh, wie könnten die einfach vergessen haben oder mich übersehen haben? Und dann merkt man, manche Menschen, die sind wie eine Wolke in der Gemeinde. Die sind so, du musst die nur ganz kurz anfassen, dann kriegst du einen Stromschlag, weil es kocht. Und die lassen diese ganzen Gefühle, diesen Wut und Zorn einfach innen drin. Aber wie lange funktioniert das? Wie lange wird das eigentlich gehen? Vater, der auf der Arbeit vielleicht von anderen schlecht angeschaut wird oder immer wieder schlecht angesprochen wird, irgendwann mal kommt nach Hause und dann in einem Moment, wo die Kinder es gar nicht so richtig verdient haben, wo die vielleicht, naja, Kinder waren und irgendwie sich so wie Kinder auch benommen haben, dann kommt das alles raus. Und dann die gucken und die erkennen Papa gar nicht. Die sind bestraft, aber so, als ob die was ganz Schlimmes getan haben. Die Frau versucht etwas dagegen zu sagen. Naja, wenn noch ein Eck frei wäre, dann würde die auch im Eck stehen. Wir können manchmal einfach nicht mehr reagieren oder wir überreagieren über viele Sachen. Natürlich, wir denken, ich würde so nie im Leben tun und merken gar nicht, dass in diesem Zustand wir noch schlimmere Sachen den anderen, sich selbst und Menschen, die uns so lieb haben, angetan haben. Wut ist so ein Moment, wo wir einfach sowas wie Neustart brauchen. Wir müssen diese heiße Lava aus uns rausströmen lassen. Wir müssen nicht erlauben, dass diese vergifteten Stoffe in uns einfach uns zerstören, unser Glauben zerstören, auch die Menschen um uns. Manchmal Zorn kann auch so eine Falle für uns sein, wo wir einfach durch den Zorn einfach nicht mehr reagieren oder überreagieren, nicht mehr richtig zu Gott, zu Menschen, zur Gemeinde, zu allen anderen, zu sich selbst, auch irgendwie einfach mit uns so umgehen. Es gibt auch was anderes. Es betrifft vielleicht sehr viele von uns. Ich habe es gesehen in den Gemeinden, dieses kleines so Gefühl der Verlieben, wenn man sich verliebt. Oh. Man kann sich noch immer noch daran erinnern. Also die Jugend kommt zusammen, dann merkt man die eine besondere, die guckt dich auch an und da jedes Mal, wenn du vorbeigehst, in die Schlange stehst beim Essen und du irgendwie sie berührst mit deinem Schulter, da ist sofort ein Stromschlag. Man fühlt, wie die Schmetterlinge und alles, was weiß ich noch, alles da drin sich bewegt in dem Magen und da. Du guckst sie an, sie lächelt dich an und oh, da fängt schon was an. Du beobachtest sie, wie die reagiert, wie sie betet, wie sie mit den anderen umgeht. Und diese Verliebtsein können auch eine Emotion, so eine starke Emotion sein, dass wenn du dann später beobachtest im Gottesdienst, die zwei können gar nichts mehr zuhören. Die sind so beschäftigt mit sich selbst. Die sind so fixiert, die ganze Zeit nur ganz kurz zu schauen, ob die mich jetzt auch anguckt oder ob der auch über mich jetzt denkt, so dass so viel vom Gottes Wort einfach vorbeigeht. Auch die anderen Menschen. Du sprichst, aber diese Menschen hören nicht. Und die ganze Zeit, die bewegen sich in der Zeit, die sind erfüllt mit diesen höheren Gefühlen der Liebe und diese Liebe einfach kommt wie ein Fluss und einfach dieses Strömen ist so stark, ist so schnell, dass man auch nicht mehr nach dem Wollen reagieren kann, nicht mehr nach der Logik. Verstand ist schon längst aus und man ist da, man ist ausgeliefert. Es gibt auch andere Gefühle, die wir oft in uns entdecken. Schuldgefühl. Wir haben schon auch gestern gesprochen, ein bisschen über die Schuldgefühle, die wir auch trotz, dass wir vergebene Christen sind, aber trotzdem fühlen können. Ja, trotz, dass wir wissen und reden, Jesus ist gestorben für uns, für alle unsere Sünden, aber dann passiert es manchmal, dass auch eine Sünde, die wir auch bekannt gegeben haben, eine Sünde, die vielleicht so tief irgendwie uns betroffen hat, und dann wir sind fast wie, wir generieren mehr und mehr Schuldgefühl. Unser Gewissen fängt an zu produzieren, mehr und mehr. Und dann wir sitzen, wir denken, wir sind es nicht würdig, hier vorne zu stehen, im Gottesdienst zu predigen. Wir sind es nicht würdig, irgendeinen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Wir dürfen es nicht, denn irgendeine Sünde, die vielleicht auch nicht mehr da ist, aber vor Jahren getan wurden, Teufel kommt wieder und spielt mit unseren Gefühlen. Er dreht uns. Ja, wie konntest du als Christ so einfach dastehen? Wie kannst du so wie ein Heuchler einfach allen zeigen, wie gut und wunderbar du bist, aber du bist gefangen. Du bist in der Falle von den eigenen Gefühlen. Ihr könnt nicht vorstellen, in was für eine Stelle, in was für ein Gefängnis Menschen sich selbst mit eigenen Gefühlen schließen. Wie weit, wie tief, wo die nicht mehr Licht sehen möchten, wo die nicht mehr besucht werden wollen, wo sie einfach nichts mehr oder nicht geholfen werden wollen. Sollen wir von diesen Gefühlen weg losleben? Wäre es nicht viel besser, wenn wir einfach so nach dem Verstand, nach dem logischen Wissen leben würden, ohne Zorn, ohne Angst, ohne Schuldgefühl oder Verzweiflung oder Depression oder Freude, ohne Weinen und ohne solche verschiedenen Gefühle, die manchmal gut, manchmal schlecht sind? Sollen wir vielleicht lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen? Ich liebe es, die Gefühle mit einem Feuer zu vergleichen. Feuer kann ein sehr nützliches sein. Manchmal, also wir brauchen Feuer, um etwas Essen zu kochen, um im Zimmer, wenn wir keinen Strom haben, zum Beispiel durch die Kerzen, ja, irgendwie ein bisschen Licht zu bringen. Aber wenn wir Feuer nicht kontrollieren, wenn Feuer ausbricht, dann, ich war in Amerika und wir sind ein paar Stunden durch eine Gegend gefahren und überall standen so schwarze Bäume. Und ein Freund von mir hat gesagt, ja, vor kurzem hatten wir so ein Feuer hier. Es war eine Katastrophe. Es war gar nicht mal so heiß gewesen. Das war gar nicht mal so ein Unwetter. Höchstwahrscheinlich jemand aus dem Auto einfach eine Zigarette rausgeworfen und da war windig. Und mehrere Hektars vom wunderschönen Land, von Wald, ist verbrannt. Ich beobachte manche Menschen, einmal so wunderschön, so prächtig, so herrlich, und dann sind die so verbrannt von eigenen Gefühlen, von Feuer, das einfach ausgebrochen ist, von dem Feuer, das einfach nicht mehr unter Kontrolle gehalten worden war. Ich freue mich, dass Gott uns so geschaffen hat, dass er uns auch diese Gefühle mitgegeben hat. Wir sind nicht aus Holz irgendwie, dass wir einfach das tun nach diesen Programmen, die Gott uns irgendwie programmiert hat. Wir sind nicht nur ein Bleistift, wir sind farbige Stifte und wir können so wirklich alles so schön sehen und schön lebendig erleben. Und ich glaube, Gott möchte auch durch Elia uns zeigen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können, wie wir aus diesen Tiefen rauskommen können. Wir werden jetzt ein Lied singen und danach werden wir noch zwei Punkte hören, wie funktionieren unsere Gefühle, was für ein Vorgang passiert es immer, wie gehen die schrittweise eigentlich mit uns um und was macht Gott mit unseren Gefühlen. Lass uns beobachten, was passiert denn mit uns, wenn wir in so eine Falle kommen. Es passiert etwas, ein Ereignis. Anhand von Elia zum Beispiel, er hört dass jemand seinen Tod möchte, dass jemand schwört, dass er sterben wird. Dann, nach einem Ereignis, kommt so eine Explosion mit unseren Gefühlen. Er denkt in sich selbst, oh, jetzt bin ich in Gefahr. Jetzt habe ich nur noch einen Tag zu leben. Ich bin ganz alleine. Keiner ist noch sonst mit mir. Es ist lieber für mich, jetzt schon zu sterben, als zu warten, dass jemand kommt und mich tötet. Es ist besser, jetzt schon einfach sich tot zu wünschen. Und dann, die Gefühle bringen ihn zu etwas, was er tut. Er rennt weg in einer Wüste. Er isst gar nichts. Das ist, sein Körper reagiert. Seine Angst hat ihn so versteckt von allen anderen und er sitzt da, sucht keine Hilfe und bekommt auch keine Hilfe, weil er irgendwie so da alleine sitzt. Und die Falle ist zu. Nochmal, etwas passiert mit uns. Unsere Gefühle steigen und dann wir entscheiden uns, nach unseren Gefühlen zu gehen. Und dann wir entscheiden uns, aus den Gefühlen etwas zu machen. Hattest du schon mal sowas in dir auch erlebt? Jemand sagt etwas, etwas passiert, dann Wut kocht, Stolz kommt irgendwie ins Spiel, dann sagst du irgendjemandem, der es vielleicht auch nicht so richtig verdient hat, naja, aber in diesem Moment geht es nicht um die, es geht um mich. Und das, was ich denke, ich bin doch der Herr, der jetzt entscheidet. Und dann ein Freund, der so gut oder Bruder verletzt ist, trotz dass er es eigentlich so gut mit dir meinte. Er wollte dir helfen. Wie würdest du jetzt, wenn du jetzt eingeladen würdest von dem Paul und der Paul sagt dir, gib doch bitte zu Elia und hilf ihm aus. Was würdest du ihm sagen? Was hättest du gesagt? Bruder, das ist eigentlich falsch, was du jetzt machst. Weißt du eigentlich nicht, hast du die Bibel nicht gelesen, dass es eigentlich eine Sünde ist, sich tot zu wünschen? Bekehre dich. Hättest du sowas gemacht? Hätte das was gebracht? Vielleicht würdest du kommen und sagen, ach komm, lass doch, du kannst sowieso keinen Einfluss drauf nehmen, komm zu uns, wir singen zusammen, wir werden zusammen spielen, wir werden einfach uns amüsieren, weil Gott so einfach Liebe ist, alles ist wunderbar, komm zu uns, du wirst einfach Gott nochmal entdecken. Wie würdest du mit ihm reden? Wie würdest du ihm helfen? Ich freue mich, dass Gott ihn kennt. Ich freue mich, dass Gott uns kennt. Und er lässt ihn nicht alleine. Er lässt ihn nicht da einfach sitzen und sich selbst kaputt machen durch seine Gefühle. Er auch reagiert nicht nur auf seine Gefühle. Ich habe das oft gesehen, wenn man Stein in Wasser schmeißt und dann kommen diese Wellen so. Und manche Christen leider kämpfen nur mit den Wellen. Die denken, das ist das Problem. Die kommen und die sagen, so musst du nicht fühlen oder das ist jetzt falsch oder das ist jetzt falsch. Aber das ist nur einfach das ist auf der Oberfläche. Die kommen nie zu dem Sinn der Sache, die kommen nie zu dem Wurzel des Problems. Die einfach versuchen über das Aussehen, Ausstrahlung, Lächeln oder noch irgendetwas zu reden. Aber Gott tut das nicht. Er kennt uns. Er hat uns geschaffen. Er kennt unsere Gefühle. Unser Vater weiß genau, wie er mit uns umgehen kann. Und es freut mich, wenn wir es auch hier beobachten, wie er mit ihm eigentlich es vorhat. Kann jemand die nächste Verse lesen von 5 bis 14? Wir sind immer noch bei 1. Könige 19, Kapitel 19 von 5 bis 14.
Eine Kanne mit Wasser, und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum anderen Mal wieder und rührte ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und stund auf und aß und trank und ging durch Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Bis 10?
Bis 14.
Bis 14.
Dankeschön.
14. Bis 14. Ja, und kam da selbst in eine Höhle und blieb da selbst über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürget, und ich bin allein überblieben, und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Er sprach: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein still, sanftes Sausen. Da das Elia hörete, verhüllete er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe um den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürget, und ich bin allein überblieben, und sie stehen danach, dass sie mir das Leben nehmen.
Dankeschön. Das Erste, was wir von unserem Gott wissen müssen und wir auch hier entdecken, vor ihm ist nichts geschlossen. Es gibt kein Geheimnis, dass man irgendwie denkt, er kennt das nicht. Und trotz, dass er alles kennt, trotz, dass er unsere Gefühle kennt und Kampf in unserem Herzen, unsere Verzweiflung, unsere Enttäuschung, unsere Gefühle, er kommt zu uns. Und er möchte weiter mit uns reden. Manchmal Menschen fühlen Angst. Und er kennt das. Weil er hat uns so geschaffen, dass wir sowas fühlen können. Er kennt uns auch, wenn wir verliebt sind und wenn wir so von allem abgeschalten sind, dass wir nichts anderes, über nichts anderes denken können. Er kennt uns. Und er kennt alles, was, wo wir vielleicht Schuldgefühl haben. Er ist nicht nur ein Arzt, der jetzt nur feststellt, was du hast, wenn du zu ihm kommst. Er kennt dich. Er hat dich geschaffen. Er braucht nicht mal Analysen von deinem Blut und keine Ahnung noch was nehmen. Er kennt dich. Er weiß, was mit dir los ist. Gott hat gewusst, wo Elia ist. Er hat gewusst, was er empfindet. Und er wollte ihm aus dieser Falle, aus diesem Netz rausholen. Und so macht er das mit ihm. Was macht er ganz am Anfang? Habt ihr das gemerkt? Ganz am Anfang, bevor er etwas gesagt hat. Was tut Gott mit ihm? Er gibt ihm das Essen. Ich habe von einem Mann gelesen. Er arbeitete, es war ein Christ. Er arbeitete an einer Brücke. Und ihm wurde oft einen anderen Ort angeboten zu arbeiten, aber der hat gesagt, nee, das ist mein Ort, wo ich Gott diene. Wieso? Er hat mehr als 300 Menschenleben gerettet. Das war eine Brücke, wo Menschen manchmal gekommen sind und sie wollten einfach stürzen, sie wollten einfach springen. Und er hat das gesehen in seine kleine Kamera, ist gerannt und hat die an eine Tasse Kaffee eingeladen. Oder hat vorgeschlagen, dass wir einfach miteinander reden. In sehr vielen Ländern, ich habe zum Beispiel in Kanada mit einer Organisation zu tun gehabt, die haben so eine Telefonlinie, wenn jemand möchte, sich sein Leben nehmen, aber mit jemandem noch bevor irgendwie reden, so ein Vertrauensgespräch haben. Wenn die mit so einem Menschen sich treffen, das Erste, was die tun, die bereiten ihm Essen. Ich habe gefragt, wieso, was ist denn da, man muss sofort predigen, man muss sofort einfach sagen, was falsch ist und wieso. jetzt darf man irgendwie keine Zeit zu verlieren. Aber dann hat die Frau, die ist Ärztin, die hat mir gesagt, manchmal passiert es, dass wenn die Menschen in so einem Zustand sind, die essen fast gar nichts, die haben kein Eiweiß, die essen, dann, die sind so müde und die haben keine Kraft, die haben keine Möglichkeit, die haben nicht mal so Glukose und alles weitere. Ich kenne nicht mal die ganze Vokabeln, die sie gesagt hat. Aber die hat mir so glaubwürdig angehört, die sagt, unser Körper braucht manchmal Eiweißen. Deswegen, wenn die in dieser Organisation mit jemandem reden, die kochen Essen und sehr viel Fleisch dabei. Und erst danach kommt ein Gespräch. Das Gleiche tut auch Gott mit ihm. Er gibt ihm Speise. Er gibt ihm das, was er braucht. Er braucht etwas für einen ganz langen Weg und Gott verbringt mit ihm diese Zeit. Jemand hat gesagt, unsere Seele, Geist und Leib, die leben so nah ineinander, dass wenn einer Husten hat, dann kann der andere eingesteckt werden. Wenn unser Körper krank ist, dann kann unsere Seele aus ab und zu nicht so gut gehen. Oder unserem Geist. Die sind sehr nah aneinander. Sehr oft merke ich, dass Christen, die mit Depressionen leiden, sehr oft vernachlässigen ihren Körper. Naja, die haben so viel mit den Gefühlen zu tun, dass sie einfach vergessen, gescheit zu essen. Dass die ab und zu mal irgendwo was beißen. Und wenn du Menschen in so einem Zustand ansprichst, die wissen nicht mal, ob die heute was gegessen haben oder nicht. Und dann, manchmal ist es so, dass bevor die ein seelsorgisches Gespräch haben, brauchen die eine Tasse etwas Warmes oder einfach eine Suppe oder einfach Essen. Also vielleicht bevor du anfängst, als Pastor, als Ältester irgendwie da was zu sagen, koch mal erstmal was essen für euch zwei. Und dann, du wirst dich wundern. Dann das Zweite, was passiert ist, Gott sorgt um seine Sicherheit. Das ist einer von den Ängsten, die Elia hatte. Ja, jetzt kommt jemand, er ist doch jetzt einer wie ein freier Vogel, da kann jetzt jemand kommen und der musste auf einen Berg. Wie hieß der Ort, wo jetzt Horeb und wer weiß noch, wie der Berg sonst heißt? Sinai. Oh, der wollte ihn in seinem sichersten Ort bringen. Wir kennen den Berg, ja? Also da hat Mose mit Gott ziemlich mehrere Stunden zusammen verbracht. Er hat da die 10 Gebote bekommen. Das war sein Office, wenn man das so irgendwie nennen kann. Das war ein Zufluchtsort, wo Mose gewusst hat, dass da ein wunderschöner Ort war, wo er sich verstecken konnte. Wo jetzt Elia auch da einfach einen Termin mit Gott hatte, wo er sich sicher fühlen kann. Gott macht das Schritt nach einem Schritt. Erstmal gibt er ihm Essen, dann gibt er ihm Kraft, dass er die 40 Tage gehen kann. Er bringt ihn in einen Ort, wo er sich sicher fühlen kann. Und erst dann kann er über etwas reden. Lieber Freund, Gottes Haus ist immer ein sicheres Ort für solche Gespräche. Gottes Haus ist immer ein Ort, wo Gott verspricht, da zu sein. Wo Gott verspricht, uns zuhören. Wo Gott uns solchen Brüdern und Schwestern schenkt, die uns mit uns beten, die mit uns reden, die einfach zuhören können. Gott wirklich möchte hören, was wir fühlen und was wir haben. Die Frage, die er zweimal stellt, was tust du hier? Und dann zweimal, wie ein Wasserfall, kommt raus über die anderen, über die Israeliten, über mich selbst, diese ganzen Gefühle wie ein Wasserfall. Er kommt und erzählt, was er fühlt, was ist in seinem Herzen. Er verrettet so seine Ängste. Er erzählt über das, was einfach in seinem Gefäß, in seinem Körper so fest ist, womit er zu kämpfen hat. Wir haben manchmal auch Bedarf zu reden, auch wir Männer. Naja, wir täuschen alle und sich selbst und sagen, wir brauchen weniger Wörter und weniger Vokabeln am Tag, um sich auszusprechen. Aber es sind Momente und wir brauchen vielleicht nicht viele, aber vielleicht nur einen, mit dem wir über sowas reden können. Vor dem wir einfach auf die Knie gehen können und mit dem wir beten können. Mit dem wir auch Gott um Vergeben fragen wollen. Wo wir einfach ernst uns aussprechen können. Als Pastor kommt es so oft, dass du mit Menschen sprichst, Seelsorge machst. dass du über die Sünde sprichst, dass du durch diesen Buß oder Beichte kommst. Aber unser Lehrer, ganz alte Pastoren, haben uns immer gesagt, um eine Beichte zu hören, um da zu sein, du musst selbst einen Beichtvater haben. Du musst selbst immer zu jemandem kommen, um dein Leid, um das zu erfahren. Was heißt das eigentlich, so einfach kraftlos zu kommen und dann irgendwie zurückzugehen, als ob du Boden nicht berührst, einfach schweben, weil Gott den ganzen einfach schweren Last weggenommen hat. Ich hoffe, du hast einen Freund, du hast einen Ältesten, du hast eine Schwester oder Bruder, die nicht nur deine Freunde sind, mit denen du nicht nur Döner essen kannst oder irgendwie Spaß haben kannst, sondern mit dem du wirklich über tiefe geistliche Sachen reden kannst. Dem du bereit bist und erklärst, er darf dir auch vor Gesicht, einfach dir ins Gesicht zu sagen, schwere Sachen, die du brauchst, wo du vielleicht falsche Hoffnung gestellt hast, wo du vielleicht etwas vergötterst, wo du vielleicht einfach Sünde getan hast, wo jemand auch es kann, zu dir so nah zu kommen, ohne dich, dein Gesicht oder dein Herz zu schließen. Gott kann das am besten. Gott hört uns aus. Er hört zweimal, dreimal das Gleiche und er möchte antworten. Gott möchte zeigen, dass er mit uns ist. Im 11. und 12. Vers haben wir gesehen, er war da. Nicht im, so wie die Menschen sich das gewünscht haben, sanftes Sausen. Also das ist so, das ist fast unbemerkbar. Aber wenn er dir zeigt, dass er mit dir, dass er dich so lieb hat, dann ist er da. Ich habe ein Buch gelesen. Ein Mann schrieb, dass er kurz vor einer OP stand. Bei ihm sollte da etwas mit dem Herz gemacht werden. Und dann einen Tag vor der Operation kommt eine Frau, die war ganz jung und die sagt, lieber Herr, so und so, morgen um die Uhrzeit wird ihr Herz ausgemacht. Es wird eine Maschine angeschlossen, Blut und alles Mögliche, alles Funktionen von dem Herz wird durch diese Maschine ersetzt. Es wird eine OP gemacht und ihr werdet nichts fühlen. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Und dann nach der OP, noch 6 Stunden, werdet ihr liegen. Ihr werdet alles fühlen, aber ihr könnt nichts sagen. Nichts. Es wird einfach nach der OP so viel Zeit verbringen. Ich möchte, dass ihr merkt. Und dann nimmt sie seine Hand und sagt, fühlt ihr, wie ich euch halte? Die nächste 6 Stunden nach der OP, ich werde mit ihnen sitzen und ich werde die ganze Zeit deine Hand halten. Du wirst es fühlen. Du wirst es wissen, jemand ist mit dir. Er schreibt, genau das ist passiert. Nach der OP bin ich wach geworden, aber ich konnte kein Glied meines Körpers bewegen. Aber ich habe es gefühlt, sie war da. Sie hat mich auf gar keine Sekunde verlassen. Ich war da nicht alleine. Gott möchte, dass wir wirklich verstehen, er ist da. Er hat uns einen Tröster, einen, der an seiner Stelle uns tröstet, uns da uns bei Hand hält, sogar vielmehr, der in uns drin ist. Er möchte, als er weggegangen zum Vater gegangen ist, hat gesagt, er möchte, dass wir es nie vergessen. Ich bin mit euch bis zu Ende, bis zu dem letzten Tag, bis zu alles nicht mehr so scheint, dass Gott noch da ist. Ich möchte trotzdem mit euch sein. Ich möchte trotzdem euch segnen. Er hat es auch mit Elia getan. Er möchte es auch mit dir und mit mir. Er möchte nicht, dass wir in solchen tiefen Depressionen bleiben, auch wenn wir vielleicht ab und zu neigen, in sowas reinzukommen. Er will, dass wir es merken, dass wir gespeit sind durch sein Wort, durch das Abendmahl. Ich habe es gemerkt, wie oft Christen, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn irgendwelche Probleme, dann die weigern, Abendmahl zu nehmen. Die bleiben einmal ohne Abendmahl. Dann kommt es nochmal, in eine Zeit wieder im Abendmahl Gottesdienst und sie sitzen, naja, ich habe noch nicht alles zurecht gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Dann ein Jahr ohne Abendmahl, 2 Jahre. Ich habe in der Gemeinde eine Frau, sie ist schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahren. Sie kommt zur Gemeinde, aber sie stellt alles andere so viel wichtiger, das wegzuschaffen, dass sie einfach sagt, ich werde lieber einfach so, ich höre das doch Wort Gottes. Ich bin doch immer dabei. Ich bin da. Gott möchte uns speisen. Er hat uns Abendmahl gegeben, nicht damit wir es anschauen, damit wir irgendwie wundern und sagen, wie schön das ist. Er hat es uns zum Gebrauch gegeben. Er verspricht, durch sein Leib und durch sein Blut Dinge zu tun, die du und ich brauchen. Wenn Gott uns etwas sagt, wir müssen schon Bleistift nehmen und anfangen zu notieren. Wenn er uns etwas gibt, wir müssen schon nach vorne beeilen und das anzunehmen, was er gibt. Denn er sagt, ich gebe euch mich selbst. Ich gebe euch die Vergebung, ich gebe euch Kraft. Er gibt uns einen Ort, wo wir uns sicher fühlen können. Und es ist egal, in was für einer Sprache, in was für einer Stadt. Das ist ein Ort, wo er seine Familie hat. Das ist ein Ort, wo er verspricht. Und das kann bei uns zu Hause sein. Unsere Kinder können so einen Ort unter den Eltern finden, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Die können es entdecken, wie wunderbar Gott ist. Er gibt uns Zeit, er erlaubt uns, er gibt uns eine Gabe des Gebets und sagt, ich werde hören. Alles, was du sagst, alles, was du fühlst, ich habe Zeit. Ja, Freunde haben keine Zeit. Manchmal leider Eltern haben keine Zeit. Manchmal Ältesten, Brüdern in unseren Gemeinden haben keine Zeit. Er hat immer Zeit. In seinem Office ist immer ein Stuhl frei für dich, dass du dich hinsetzen kannst, dass du mit ihm reden kannst. Und er verspricht nicht nur zuhören und dann sagen, naja, ich kann nichts machen. Oh, vielleicht musst du irgendwas ändern. Nein, er bewältigt, noch bevor du was gesagt hast, er gibt dir genau das, was du brauchst. Das, was du suchst, findest du nun Jesus. Das, was du brauchst, hat er schon längst getan. Durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, durch sein Wort. Er gibt uns Kraft, er gibt uns seine Gnade. Er erlaubt uns auch trotz unserer Gefühle, die mit uns so einen Streich spielen, die mit uns einfach solche Sachen tun, wo wir einfach uns so schämen und nichts wissen, wie es weitergeht. Er erlaubt, er kommt zu uns, er füllt uns mit seinem Heiligen Geist. Er gibt uns das, was wir brauchen durch die Vergebung der Sünde. Und letzter, wenn wir ein bisschen weiter, kann jemand den 18. Vers lesen?
Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vom Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Dankeschön. Da, wo du denkst, du bist alleine, da, wo du denkst, du bist einfach, keiner versteht dich, keiner ist dir so nah, sagt 7000 noch, so wie du. Also du bist nicht allein in meiner Hand. Ich habe genug Zeit, um für 7000 zu sorgen. Die fühlen sich sicher in meiner Hand. Ich, keiner von denen ist gestorben. Also du wirst dir auch nicht. Da, wo du denkst, du gehst durch die Gefühle, durch die Schwierigkeiten, du sitzt so tief in deiner Depression, Gott sagt, du bist nicht alleine, es sind andere. Aber ich bin da. Ich bin derjenige, der alle Ängste, die du hast, wegnimmt. In der Welt von Elia war sehr viel los. Und schaut genau, Gott verändert nicht die Umstände. Er nimmt nicht seine Gefühle weg und ersetzt sie mit neuen Gefühlen. Aber er verändert seinen Blick auf das, was um ihn ist. Du bist nicht alleine. Ich bin für dich da. Ich habe Speise für dich. Ich habe Kraft, die du brauchst. 40 Tagen mit meiner Speise kannst du 40 Jahre gehen. Mit meiner Speise kannst du bis zu dem Ort kommen, wo ich mit dir bin. Er gibt genau das, was er braucht. Das passiert auch mit uns ziemlich oft. Gott kommt zu uns. Er verändert nicht, was wir fühlen. Sehr oft bleiben manche Gefühle immer noch da. Aber er lernt uns und bringt uns bei, den Winkel zu verändern. Wir schauen nicht nur auf uns, sondern wir schauen auf Jesus. Wir schauen nicht nur auf uns und unsere Probleme, wir schauen um uns, fangen an, anderen Menschen zu dienen und dann merken wir, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten sind nicht so schwer, sind nicht so grausam. Und wir merken, dass wir so viele wunderbare Sachen haben, mit denen wir Gott dienen können. Kommt und ladet uns ein. Du kannst bleiben in der Welt von deinen Gefühlen. Du kannst weiter in dieser Verzweiflung, in diesem Hoch und Runter leben oder du kannst dich auf die Worte Gottes, auf die Fakten, die Gott sagt, vertrauen und stützen in seine liebende Hand. Und er kommt. Er möchte deine innerliche Welt verändern. Er möchte nicht deine Gefühle wegnehmen, sondern er möchte dir seinen Frieden schenken, in jeder Situation auf ihn zu vertrauen. Er möchte einfach dir nochmal sagen, dass er mit dir ist, dass er deine Gefühle kennt und dass er möchte, dass du ihm vertraust und dass er dir hilft, durch deine schwierigen Tage durchzukommen. Ihm sei auch dafür Lob und Dank. Amen. Hier ist nicht nur Oleg, sondern so viele Brüder. Und ich glaube, wir werden zusammen mit den Fragen arbeiten. Ich glaube, wir sollen das alles verwerfen, was Gott hier so reichlich uns beschenkt hat. Hat jemand vielleicht eine Frage?
Was hat die Lehre damit gemeint? Ich bin nicht besser als meine Väter. Was meint er damit?
Vielleicht, dass er hat gemerkt, dass seine Väter auch gelitten hatten, dass auch ihnen nicht so gut ging, dass die auch über die Schwierigkeiten gegangen sind und auch manchmal verstoßen waren von zum Beispiel, die gepredigt haben und wurden nicht sofort von allen angenommen und hatten auch manchmal Angst um Leben. Und das ist ihm ein Trost auch, dass in seinem Leben genau so ist wie bei den anderen, dass er nichts Besseres, aber auch nichts Schlechteres ist.
Du hast vorhin gesagt, der Leib, Geist und Seele sind so ganz nah beieinander und dass wenn was krank ist, dann bei Leiden so.
Ja, das hat jemand so ausgedrückt, ja.
Ja, nee, und was ist, wenn es nach dem Tode, wo geht was hin?
Oh. Dafür müssen wir nächstes Mal nochmal so eine extra paar Stunden machen und Bibel sagt uns von dem Körper oder Leib, dass das da sich ruhen wird und warten auf die Auferstehung. Im Alten Testament lesen wir von einem Sheol oder von einem Ort, wo die Seelen sich versammelt haben und darauf gewartet haben, dass da etwas passieren sollte. Und als Jesus auferstanden ist, sehen wir, dass sehr viele von den Seelen auch die mit einverstanden sind. Und wir merken jetzt in Offenbarung, dass da steht, dass die selig sind die, die im Glauben sterben. Und wie Johannes schaut auf eine große Menge von Menschen und fragt, wer sind die? Und ihm wird gesagt, das sind die, die ihren Kleider hell in dem Blut von Lamm gewaschen haben. Wir sehen jetzt und wir können getrost sein, dass wenn wir jetzt im Glauben sterben, dass unsere Seelen da in seiner Gegenwart sind und darauf nur warten und stehen da und ihn ein bisschen beeilen, dass er so schnell wie möglich kommt, dass man nicht nur im Seele, sondern auch im Leib mit ihm in der Ewigkeit sein kann.
Weil es heißt, der Leib muss zur Erde werden und der Geist geht dahin wieder zu Gott, der wo ihn gegeben hat. Aber was ist mit Seele?
Das ist eine Frage, wo ich glaube, jetzt mehrere Schulen sein werden. Erstmal die Juden im Alten Testament, es sieht so fast aus, dass die dualistischen Bild von Mensch haben. Also dass das Leib und Seele. Und das sehr viele Christen auch heute bleiben dabei und Paulus schreibt das einmal Seele, Geist und Leib, ja, und halt und dann fragt man, was ist denn das alles? Also und ich werde auch, wenn ich jetzt, also ich bin mehr dualistisch eingestellt selbst, ja, ist das deswegen ich weiß nicht, ob jetzt verschiedene Lehrer hier zu vertreten sind.
20 verschiedene Gemeinden.
Ich glaube, es ist ziemlich schwer. Die Bibel gibt uns nicht, dass das Seele und Leib gibt.
Nur zwei.
Und Geist ist.
Wenn die beiden. Was?
Geist ist das nicht der Verstand des Menschen?
Das ist eine von den Meinungen. Dann ist das, was Gott gegeben hat und zusammen ergibt das. Also, das ist Geist und Leib zusammen. Seele und Leib zusammen ergeben einen Geist und es gibt so verschiedene Orten. Ich glaube, wir müssen merken, dass Bibel uns da nicht so viel schreibt und dass wir manchmal auch nur einfach bereit sein müssen, da einfach zu sagen, manche Sachen verstehen wir nicht. Wir können nicht mit dem Skalpel so tief gehen und das alles zu zertrennen. Und einmal schreibt Paulus von so einer Dreifaltigkeit von einem Mensch. Manchen gefällt es sehr. Also wenn Gott dreieinig ist und wir sind nach seinem Bild geschaffen, wäre es nicht so schön, dass wir auch diese Dreieinigkeit in uns haben. Und dann gefällt jemandem das sehr. Und die arbeiten mit so einem Verständnis und mit so einem Bild von Menschen. Aber ich glaube, das ist das, wie Gott uns sieht, wie Gott uns geschaffen hat. Und soweit ich bin, mir fällt es sehr schwer, die irgendwie so zu zertrennen und zu zeigen mehr. Denn im Alten Testament, manchmal in Psalmen, bei einem Vers spricht er meine Seele und mein Leib. Und dann das Gleiche sagt er, mein Geist und mein Leib. Und das ersetzte so oft in dem Alten Testament, dass das zwei verschiedene Worte, aber in gleichem Zustand. Also als ob das, ist das wirklich getrennt oder wirklich ist das eins? Und deswegen fällt es mir ziemlich schwer, da irgendwie zu sehen und zu sagen, jetzt hier sehe ich eine ganz klare Linie, wo ich das zertrennen kann. Natürlich, es ist ein ganz großes Gebiet. Sind nicht alle Depressionen sind nur von den Gefühlen. Manche Depressionen sind auch klinisch. Und dabei geht es nicht nur einfach, sich irgendwie mit ein paar Liedern irgendwie die Gedanken woanders zu bringen. Das wird bei einem, der wird nicht mal fähig sein zu sinnen. Manche sind so weit depressiv, dass die auch körperlich sich nicht überwinden können, etwas zu machen, aufzustehen, auf der Arbeit zu gehen. Und ich glaube, es ist nicht so eine Regel, dass man jetzt sagen kann, wenn eine Depression da muss A, B, C, dann sofort Erfolg kommt nach. Ich glaube, das ist eine von den wichtigen Sachen, zu Gott zu kommen. Und ich glaube, dann brauchen wir Hilfe. Wir brauchen jemanden, der zu uns kommt und uns hilft, der vielleicht uns auch unterstützt, der an unserer Seite steht, der uns vielleicht auch hilft, Dinge anders zu sehen, der uns Gottes Wort verkündigt. Denn wir Menschen bleiben sehr oft nur beim Gesetz. Wenn wir sitzen in Depression und dann, wir erinnern uns so schnell an die Bibelstellen, die alle sagen, wie falsch und was schrecklich wir getan haben. Und deswegen brauchen wir, dass jemand kommt und sagt, aber Gott liebt dich. Er vergibt dir. Er ist für dich gestorben. Wir selbst tun das schwer an uns aussprechen. Wir brauchen jemanden, der uns einfach es verkündigt. Und ich glaube, Lieder ist das ein schönes Anfang, ein Bruder, eine Schwester, die im Geist sind, also geistlich sind, die uns vielleicht mit uns beten können und einfach nicht nur mit den Gefühlen etwas tun, sondern auch ausreden lassen, um zu sehen, wo, aus was kommt das, was ist der Grund und vielleicht auch nicht nur mit den Depressionen etwas machen, sondern auch mit dem, worum es entstanden ist. Und vielleicht darüber ein bisschen mehr reden und einfach Vertrauen haben. Ich habe zum Beispiel eine Frau, sie hat ihre Eltern verloren, beide in einem Jahr. Also nicht mal ein halbes Jahr dazwischen und sie war sehr oft depressiv. Und man hat ihr gesagt, na ja, vertraue auf den Herrn. Ja, die sind nicht im Glauben gestorben. Oder wenigstens, man ist nicht überzeugt, man war nicht in der Nähe und man hat nicht gehört, dass die sagen, ja, oder Gottes Namen berufen. Und natürlich, dann in einem Moment kommen so viele Sachen, die man gesagt hat, die man nicht sagen sollte. Oder als die Eltern angerufen haben und du warst so beschäftigt mit allem drum und dran, dass du einfach gesagt hast, Mama, ich habe jetzt keine Zeit. Und jetzt sind die weg und du würdest dir alle Zeit der Welt nehmen und die sind nicht mehr da. Bei manchen Sachen, bei manchen Sünden, kann man manche Sachen verbessern. Ja, irgendwie etwas anders machen. Hier kannst du diese ganze Schuld, was sie getragen hat, sie konnte nichts mehr machen. Die war nicht mehr da. Und sie brauchte das also viele Christen haben dir gute Ratschläge gegeben, Bücher gegeben und Aber sie brauchte auszusprechen. Sie brauchte einfach, dass jemand hört und sagt, weißt du, die sind jetzt, du versuchst jetzt etwas für sie zu machen, was du nicht mehr machen kannst. Und du kannst auch, du darfst auch loslassen, denn du schmeißt nicht etwas, was so wertvoll ist, weg, sondern du sorgfältig gibst das in die Hände von deinem liebenden Vater. Und man hat gemerkt, dass erst dann später, als sie entdeckt hat, dass Gott ihr auch die Sünde vergibt, die jetzt sie getan hat, und hat sie mehr und mehr also Freude gewonnen, mehr und mehr Möglichkeit gesehen, einfach Gott zu vertrauen und aus diesem ständig weinenden oder einfach verlorenen Zustand rauszukommen. Aber ich sage, es gibt keinen, du machst so und das passiert so, sofort. Leider. Vielleicht wäre es leichter, wenn so ein paar Punkten wären.
In der Elia-Geschichte, was wir jetzt so gehört haben, ja, was so aufgefallen ist, der konnte den anderen, den Fremden, den Falschen, konnte er wunderbar groß Gott machen. Und Gott und gezeigt durch sein Gebet, dass er, dass Gott, und hat, Gott hat auch richtig auch geantwortet. Und war alles okay, wie du sagst, ja, der war, boah, war heppig, nun, groß, weißt du, so fröhlich. Auf einmal fällt er in tiefe Not. Konnte sich gar nicht mehr mit Gott trösten. Das, und so ist es, wie Oleg sagte, dass man, da muss man oft sagen, du weißt du, dass Gott dich genauso liebt. Nicht, weil wir wenden oft falsche Mittel an, dass wir den Mensch statt noch ihn aufrichten, wir fangen den noch mal ein bisschen so draufschlagen. Du hast bestimmt was Falsches gemacht. Und deswegen, guck, da hättest du doch. Statt man sagt, komm, Gott hat genauso deine Sünde vergibt und liebt dich, dann will ich es. Und da findet er ja keinen so, und darum fällt er in die Depression rein.
Es ist sehr wichtig. Ich war in Amerika in einem Ort, das ist ein, kennt ihr so einen Begriff Burnout? Wenn jemand ausgebrannt, ich weiß nicht, ob man das wirklich so übersetzen kann. Es war ein Ort wie dieser für die Pastoren und Familien, die ausgebrannt waren. Und die alle erzählen gleiche Geschichten, alle. Man macht, man wird kritisiert, man wird ständig irgendwie, wird sehr viel erwartet, du machst noch mehr als du kannst, du vernachlässigst deine Familie, deine Kinder sehen dich nicht, die hassen schon die Kirche und Gott, weil die merken, was eigentlich so halt die Nachfolgen in der Familie sind, und dann irgendwann mal sind sie kaputt und pleite. Und viele sagen, wir merken, wie wenig die Gemeinden für uns beten. Viele sagen, wir sehen, viel wird gefordert, viel wird erwartet, aber wenig wird irgendwie gegeben oder wenig wird irgendwie mitgetragen. Und deswegen ist es, ich glaube, so, Billy Graham, einer von den, wenn wir seine Bücher lesen oder seine Geschichte einfach lesen, das ist so ein Mann, durch wem Gott so viel bewirkt hat. Martin Luther, der hatte auch Anfälle, wo er depressiv war. Und das ist einfach, ich glaube, Menschen, die für Gott da sind, für Gott dienen, manchmal halten sie sehr wenig von sich selbst. Sie sind sehr unsicher, ob alles, was sie tun, richtig ist oder ob alles ist genug. Dann tragen die diesen schweren Last, für alle Menschen zu beten. Oder wenn jemand aus dem Glauben irgendwie vom Glauben abfällt oder irgendwie so negativ zur Gemeinde oder so, die halten das alles. Also ich habe solche gesehen. Da hat ein Prediger gesagt, Herzkrankheit ist Krankheit von einem Pastor oder von einem Seelsorger, dass die einfach sehr viel mithalten. Natürlich, da ist auch sehr viel falsch. Die denken manchmal, das ist meine Kirche, das sind meine Menschen. Und die vergessen, dass die gehören uns nicht, das ist Gottes und der liebt sie noch mehr. Und sie tragen das alles hier, anstatt das alles ihm zu tragen, ja, und ihm zu vertrauen. Aber das ist eine Sache, wo man wirklich manchmal den großen Menschen oder den Brüdern, die Verantwortung in der Gemeinde tragen, mit der Jugend, wo man einfach wieder nachdenkt, über die zu beten, dass man einfach auch die unterstützt. Ich habe das in Kanada erlebt. Ein Bruder, ein sehr, sehr guter Freund von mir, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe 5 Tage in der Woche an der Uni gearbeitet und studiert und dann das Wochenende habe ich in der Kirche verbracht, damit ich abarbeiten kann und so. Ich hatte so Schuldgefühl, die unterstützen mich und ich muss so viel wie möglich machen. Und dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, Alec, du machst zu viel, du musst einen freien Tag nehmen. Ich sage, wow, wie freien Tag? Hast du gesehen, wie viel ich da, ich muss noch das machen, das machen, das machen. Und dann sage ich, nein. Dann einen Monat später ist er gekommen, hat mich abgeholt und wir sind zu zweit fischen und Golf spielen und alles, was er da irgendwie vorhatte zu machen. Ich habe so ein Schuldgefühl am Anfang, aber dann, ich habe die Zeit so genossen. Und einfach, es ist auch in Deutschland passiert, ein Bruder sagt, Alec, wir müssen mit dir halt reden. Und ich dachte schon, okay, das heißt jetzt bald, entweder habe ich was falsch gemacht, werde ermahnt, halt nichts Neues, aber vielleicht, aber dann nimmt er mich und wir gehen in die Berge. Nehmen wir einen Weg, irgendwie so Grill und wir verbringen einfach die Zeit und ich frage ihn, was ist los? Und er sagt, ich wollte einfach mit dir einfach so Gott zu erleben und wir brauchen das. Wir brauchen diese Momente auch in unserem Leben und ihr braucht das auch. Wir brauchen diese Zeit, diese Ruhe, dieses ständiges, wie in Deutschland, Rennen die ganze Zeit, diese ganzen Termine. Wir haben kaum Zeit. Wir müssen ständig, wir fahren schnelleres Auto, aber wir kommen nie rechtzeitig. Wir haben schon überall, schaut mal in unseren Küchen, alles ist schon so vorbereitet, wir sollten so viel Zeit sparen, wie der Bush, William Bush sagt. Ja, also, und wo bleibt diese Zeit, was gespart werden sollte? Irgendwie finden wir es nicht. Und dann, wir halten nicht in diesem Druck aus. Und wir Brüder auch. Und das ist auch gut, dass wir einfach einander unterstützen können. Auch, dass wir, ich merke, dass manche Gemeinden nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch einfach Gott erleben, einfach mit ihm spielen. Ein Freund von mir, Pastor Roland Science, die waren in, ich glaube, das war in Afrika. Und die mussten ein paar Wochen in so einem Ort Evangelisation machen, wo sehr viele abergläubische Menschen waren, wo so viele Hexen waren. Und die sind extra gekommen und vor dem Gottesdienst haben Flüche geschmissen und alles Mögliche, was da noch passieren konnte. Und der Älteste oder Reiseführer hat sie gebracht zu einem Ort, wo nur Sand, die sind extra 3 Stunden früher rausgefahren und Roland, der ist so Kontrollfreak, das muss alles jetzt nach Plan gehen und dann sagte er, ich möchte, dass ihr ein bisschen spielt. Guck mal über den Haufen, da war Ozean und die Jugendstudenten haben da einfach mit Sand geschmissen, einfach sich im Sand rollen gelassen, einfach so, einfach viel freie Zeit. Und er sagt, Gott möchte nicht nur, dass wir arbeiten, er möchte, dass wir sind seine Kinder. Er freut sich, wenn wir spielen. Er freut sich, wenn wir auch uns ausruhen. Denn wir brauchen solche Momente auch. Natürlich, wir müssen uns da kontrollieren. Aber ich glaube, das ist etwas, was unser Körper braucht. Und Gott kennt uns sehr gut.